Herzlich willkommen zum Fisch im Wasser Podcast. Wir sind die Denkfabrik für Gesundheitsförderung und Prävention und unser heutiges Thema ist, was kommt nach Hotel Mama? Und ich freue mich erstmal über unsere Gäste. Das ist zum einen Sabine Deutscher, Vorständin der AOK Rheinland-Hamburg. Hallo.
Hallo.
Und zum anderen Ingo Frohböse, mein Partner bei Fisch im Wasser. Hallo Ingo.
Grüß dich.
Hotel Mama, was kommt danach? Für viele Mütter wahrscheinlich erstmal ein Aufatmen, für die Kinder vielleicht ein Stück weit Freiheit, dann aber die erste Konfrontation mit einer Waschmaschine oder mit einer angebackenen Tiefkühlpizza. Ein Lebensumbruchsmoment und vielleicht erstmal die private Frage, Frau Deutscher, wie war denn, was kommt nach Hotel Mama bei Ihnen?
Also ich hatte gerade Déjà-vu-Erlebnisse, wenn ich an Waschmaschine denke und Pizza. Aber tatsächlich, ich habe schon sehr früh meine Ausbildung begonnen, hatte also Geld und ich habe das Glück gehabt, aus einem sehr umsorgten Umfeld zu kommen. Also meine Mutter war zu Hause, sie hat für meine Schwester und mich unseren Vater gekocht und eigentlich prädestiniert dafür, bis zum Lebensende dort zu bleiben. Besser konnte es einem nicht gehen. Nichtsdestotrotz hatte ich den Drang, mich natürlich auch mal selbstständig zu machen, bin dann ausgezogen und habe sehr schnell gemerkt, ja, das viele Geld wird ganz schnell weniger, wenn man Miete zahlen muss, ein Auto hat. Das habe ich dann mal abgeschafft, bin mit dem Rad gefahren. Naja, und das Schwarzbrot am Ende des Monats war dann eben mit Käse belegt und man hat dann vielleicht nicht mehr die Currywurstpizza oder den Salat vom Italiener oder von der Currywurstbude um die Ecke genommen.
Aber hat kochen gelernt. Zwangsweise.
Ganz schwierig. Nein, ich hatte das Glück, im Umfeld Menschen zu haben, die besser kochen konnten. Ja, Salat und Omelette. Ich kann kochen, tue es aber tatsächlich nicht gerne, ernähre mich aber trotzdem gesund.
Ingo Frohböse, wie war es bei Hotel Mamas Abschied bei dir?
Ja, der Abschied war relativ kurz und knackig, weil ich zur Bundeswehr kam. Und bei der Bundeswehr war ich natürlich auch erstmal rundherum versorgt. Das war auch nicht schlecht. Und da ich ja in der Sportkompanie war, das Gute war, Sportler bekommen da immer Sonderrationen. Und wir durften uns jeden Donnerstag, das werde ich nie vergessen, in einem Paradies plötzlich alles nehmen, was wir wollten, um Sportler natürlich mit optimaler Ernährung letztendlich auch zur sportlichen Leistung zu erbringen. Aber dann bin ich ja nach Köln gezogen und war plötzlich aus diesen Komfortzonen raus. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Es gab natürlich Spaghettis, ich weiß nicht, ob man die Marke kennt, die meisten, mit so einer Kräutertüte und mit so einer roten Ketchup-Tüte dabei. Und das gab es bei mir mindestens zweimal in der Woche. Und die anderen Abende gab es Spiegelei, weil das konnte ich. Aber das war nicht variantenreich und so habe ich mich immer gefreut, wenn ich dann mittags in der Mensa essen konnte. Und das war so ein bisschen dann meine Tür wieder zur nächsten Mama, nämlich die Mensawirtin. Die habe ich sehr gemocht, weil die kochte unheimlich gut.
Das heißt, wir lernen daraus, damals hat bei der Bundeswehr zumindest die Kantine funktioniert.
Ja, das stimmt wirklich, aber vor allem natürlich die Sportler haben natürlich ein bisschen ein paar größere Vorteile gehabt. Und da habe ich auch nie eine Knarre in der Hand gehabt, war das sowieso egal.
Wie, keine Grundausbildung?
Ja doch, aber das war ja nur nicht schlimm. Das habe ich eher als sportlichen Wettkampf verstanden, also insofern war das kein Problem.
Ob Bundeswehr, Zivildienst, die Zeiten sind ja vorbei, vielleicht kommen sie bald wieder aus leider nicht so schönen Gründen im Moment. Es ist zumindest eine Umbruchphase, ob man jetzt fast schon erwachsen oder gerade schon erwachsen ist, irgendwann um den Dreh herum ist es ja soweit, dass man sich selbstständig macht. Warum ist es eigentlich für den weiteren Lebensweg so ein wichtiger Zeitpunkt, auch was das Thema fit bleiben, gesunde Lebensführung angeht? Frau Deutscher.
Ja, das ist ein tatsächlich ganz wichtiges Moment. Ich gehe jetzt auch noch mal von mir aus. Ich bin immer sehr sportlich gewesen. Wie gesagt, hatte das Glück, von meiner Mutter sehr gesunde Küche kennenzulernen. Deswegen mag ich das auch sehr gerne. Und wenn man dann auf eigenen Füßen und Beinen steht, muss man sich erstmal zurechtfinden, dann nicht nur im Berufsalltag, sondern tatsächlich auch einzubauen, neben Putzen, Waschen, Kochen, Bügeln, arbeiten gehen, soziale Kontakte pflegen, es ist auch wichtig. Wie baue ich da mein Schwimmen, mein Radfahren, mein Laufen ein? Und versuche danach auch eben nicht zur Currywurstbude zu gehen, sondern tatsächlich vielleicht mir den Salat zu gönnen. Und das hat mit Disziplin zu tun. Und ich kann mich erinnern, ich hatte Vorbilder. Vorbilder, ganz wichtig, zum Beispiel meinen ehemaligen Trainer vom Wettkampfschwimmen, auch Kolleginnen und Kollegen, wo ich mir viel abgucken konnte, die mich dann auch begleitet haben. Also das ist ein ganz wichtiges Moment, die Vorbilder auch zu haben. Und man muss sich der Verantwortung bewusst sein. Das ist mir erst heute natürlich sehr klar oder zu einem viel späteren Zeitpunkt klar geworden, dass das eine große Verantwortung ist für die Leute, die eben in Hochschule oder im Betrieb Auszubildende oder junge Berufstätige unterstützen.
Und die, wenn es gut geht, das sensibilisieren und thematisieren, und da es aber nicht standardmäßig zustande kommt, ist es ein bisschen Glück, ob es passiert. Dasselbe hatten wir eigentlich bei den Kindern auch. Ne? Eine Kita, die eine engagierte Mitarbeiterin hat, was das Thema angeht, bringt auf den richtigen Weg, und bei anderen wird es vielleicht vergessen. Ingo Frohböse, was ist denn eigentlich sozusagen die besondere Herausforderung? Also Selbstdisziplin ist ja eine Stärke, die jetzt vielleicht nicht jeder in dem Alter aufbringen kann. Wie kann man dem trotzdem begegnen?
Also grundsätzlich, das wissen wir, sind diese Sollbruchstellen, die wir alle in unserem Leben irgendwo haben, die kritischen Stellen. Weil das verlangt Neuorientierung. Neuorientierung heißt ja immer, dass ich dafür eine gewisse Kompetenz brauche, das eben zu machen und zu gestalten. Und das, Frau Deutsch hat es ja gerade gesagt, kann unter anderem natürlich durch Vorbilder passieren. Und das ist super gewesen, wenn Sie solche haben. Und da sollten wir alle nachsuchen, nach Vorbildern, mit denen wir uns wirklich auseinandersetzen und dementsprechend dann auch vielleicht neue Pläne für sich selber schmieden. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, Sensibilität dafür wecken, und die sollte hoffentlich früh gesetzt werden, diese Sensibilität, in der Regel in der Familie oder in der Schule, oder wir haben es ja auch gerade gehört, in der Kita, aber auf der anderen Seite, es ist nie zu spät, und dementsprechend heißt das, dass wir das in allen Institutionen über die gesamte Lebensspanne, denn Leben verändert sich, Gesellschaft verändert sich, und das bedeutet, dass wir immer dieses Thema mitschwingen lassen müssen, immer in verschiedenen Facetten, Dimensionen, Intensitäten, aber grundsätzlich ist das ein Themenbereich, der immer mitschwingen muss, denn wir wissen das von uns selber, wir brauchen immer einen so ein bisschen, der einen moderiert, coacht, mitnimmt, anleitet, führt oder mindestens informiert.
Ich würde das gerne unterstreichen, Herr Professor Frohböse. Jetzt war es bei mir sicherlich so, dass ich damals auch bei der AOK beschäftigt war schon, und eben wir als Präventions- und Gesundheitsförderungs-Vorreiter, so würde ich das mal sagen, ich natürlich in der glücklichen Situation war, mit Gesundheitskompetenz auch weiter groß werden zu können. Und da natürlich sich auch eher Vorbilder finden. Und deswegen ist es absolut so wichtig, dass es nicht dem Zufall überlassen ist, wo ich anfange zu arbeiten, sondern aus meiner Sicht haben Arbeitgeber, ob das Hochschulen sind, ob das öffentliche Betriebe sind oder eben auch die Wirtschaft, absolut die Verantwortung, hier die Gesundheitskompetenz auch als wertvolles Gut zu erkennen, in der Weiterentwicklung, auch zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit, glückliche Mitarbeiter zu haben und dabei eben auch auf dem Fachkräftemarkt gewinnen zu können. Genau. Es ist eine Aufgabe, die nicht dem Zufall überlassen bleiben sollte und mit in eine Gesamtstruktur gehören, aus meiner Sicht.
Also als ich nach Köln gekommen bin, weiß ich noch genau, das, was ich als erstes hatte, war eine gewisse Unsicherheit. Ich kam ja vom Land. Und als ich dann plötzlich in eine große Stadt hineinkam, dann habe ich über alles nachgedacht. Natürlich kam ich vom Sport, das hat mir so eine gewisse Orientierung gegeben, Bindung auch gegeben zu diesem Thema. Aber wenn ich wie damals gewusst hätte, ich hätte das nicht, dann wäre ich lost in einer großen Stadt mit völlig, ja, ohne soziale Netzwerke, ohne Bindung und vor allen Dingen ja mit so einem großen Unsicherheitsfaktor innen ausgestattet. Was passiert eigentlich jetzt? Und dementsprechend heißt es genau, deswegen muss der Ort, an dem ich mich dann wirklich auch sicher bewegen kann, und das ist entweder die Schule, das Studium, die Universität oder der erste Arbeitsplatz, mir diese Orientierung unbedingt geben, damit ich direkt auf die richtige Straße des Lebens gesetzt werde. Um nochmal ein Beispiel zu sagen. Wir wissen ja auch, dass viele Menschen, und ich habe einen großen Konzern gerade vor Augen, dass, wenn sie ihren ersten Arbeitsplatz bekommen, schon viele gesundheitliche Probleme mitbringen. Und wenn wir das mit unserer Gesellschaft mal so ein wenig in Einklang bringen wollen, dann heißt das, dass bereits 16-, 17-, 18-Jährige schon mit gesundheitlichen Problemen in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Und wenn das Arbeitgeber nicht direkt versuchen zu korrigieren, dann haben wir ein großes Problem für unsere Zukunft, für unsere gesamte Gesellschaft, vor allen Dingen auch für unsere gesamte Wirtschaft, für unsere gesamte Ökonomie dementsprechend.
Dem stimme ich absolut zu. Und genau hier liegt der Schlüssel des Erfolgs. Und deswegen sagen wir ja auch immer, die Gesundheitsförderung muss zu den Menschen kommen. Mhm. Sofort von Beginn an, mit dem ersten Tag der Ausbildung, schon auch in dieses Thema zu investieren. Es gar nicht als isoliertes Thema zu sehen, sondern integriert in die Ausbildung. Und hier sehen wir, sind auch wieder andere Institutionen beteiligt, wie zum Beispiel auch eine Berufsschule. Und dafür sollte es eben Programme geben. Wir als AOK Rheinland-Hamburg haben solche, wo wir den Firmen strukturiert vom ersten bis zum letzten Tag der Ausbildung dieses Thema an die Hand geben. Also das heißt, nicht nur der Arbeitgeber, der neue Heimat ist, oder die Hochschule, die neue Heimat ist und Struktur und auch Halt geben sollte und in dem Sinne auch für die Gesundheit mitverantwortlich ist, sondern auch die Berufsschulen.
Ich glaube auch, dass gerade, wir haben das ja schon angesprochen, gerade in der Bildung und Ausbildung Sie haben es angesprochen, Berufskolleg, Berufsschule, noch große Defizite bestehen. Das wird ja gar nicht als Fach so richtig wahrgenommen. Und das kann natürlich auch gerade durch die Initiativen über die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen natürlich auch nochmal exakt angefordert werden, denn die wollen ja gesunde Arbeitskräfte, fitte Arbeitskräfte haben, die brauchen sie ja letztendlich auch, um langfristig wirtschaftlich tätig zu werden. Und hier würde ich mir auch noch einen Impact wünschen, gerade von der Arbeitgeberseite zu sagen, wir müssen mal über das Curriculum nachdenken in den Berufskollegs, in den Berufsschulen, um dieses Thema sehr viel mehr frühzeitig auf die Agenda zu bringen.
Müssen wir nicht sogar noch ein Stück weiter denken? Also die gesetzlichen Krankenkassen haben ja auch den Auftrag und erfüllen den auch und haben eben strukturierte Programme und haben das Angebot. Jetzt nimmt das nicht jeder Arbeitgeber wahr, aber selbst auf Basis dieser Angebote müssten Arbeitgeber nicht selber noch eine Schippe drauflegen und einfach das erkennen, dass der direkte Zusammenhang zwischen Fachkräftemangel und gesundem Lebensstil da ist. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass unser Wirtschaftsminister das jetzt neu benannt hat als ein Hauptproblem unserer Konjunkturprobleme.
Ja. Also das ist tatsächlich so. Viele Arbeitgeber haben das gut der Gesundheit, der Gesundheitskompetenz schon erkannt und investieren neben den Geldern, die wir als Sozialversicherungsträger ja auch investieren, tatsächlich. Jetzt kann das aber natürlich auch nicht jeder Arbeitgeber. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass kleine Schritte, wenn sie strukturiert laufen, schon einen Erfolg bringen. Und das ist letztlich auch, wenn ich über Erfolg spreche, der Erfolgsfaktor für die einzelnen Unternehmungen. Denn heute ist es so, wenn wir den Blick mal auf die Auszubildenden oder Studierenden legen, die haben den Anspruch, sie fragen, was tust du Arbeitgeber denn für mich im Sinne meiner Gesundheit, damit ich lange fit bleibe, mich wohlfühle, Lebensqualität erreiche, also auch im Sinne Fachkräftegewinnung. Und auf der anderen Seite, wenn ich das von der Bedarfsseite aus betrachte, wenn wir uns die neuesten Ergebnisse auch unserer Auswertungen und auch die neueste Studie, die hat unser BGF-Institut jetzt auch veröffentlicht, uns ansehen, dass wir 10% mehr Arbeitsunfähigkeitserkrankte mit mentalen Schwierigkeiten haben als noch vor 10 Jahren, mehr als die Kohorte der älteren Beschäftigten, dann sollte das Alarmsignal sein. Oh ja. Weil der Bedarf ist natürlich da, weil die jungen Leute, wenn ich jetzt auch mal über Generation Z rede, das ist ja gerade die aktiv, sind diejenigen, die in Ausbildung oder Studium sind, sind in so einem Dauerkrisenmodus.
Woran liegt das? Ja, woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Ich ergänze das nochmal durch zwei Zahlen. Wir haben ja 20 Fehltage im Jahr aktuell. Das ist ja exorbitant viel, viel mehr, als wir früher immer hatten. Da lagen wir bei 4, 7, 8 Tagen maximal. Jetzt haben wir 20 Tage rückblickend gehabt, 2022. Und zum Zweiten haben wir, das habe ich im Vorgespräch ja auch schon mal gesagt, 1,3 ja mehr Krankheitsjahre, also früher beginnende Krankheitsjahre quasi, auch in unserer Gesellschaft. Woran liegt das? Es liegt, glaube ich, Frau Deutscher hat es ja gerade schon mal angesprochen, offensichtlich an dem Dauerkrisenmodus, in dem wir uns wirklich in unserer Gesellschaft befinden. Und der belastet, gerade wenn wir, haben wir gerade schon mal besprochen, wenn wir Unsicherheiten haben, wie Arbeitsplatz neu, Studium neu, Ortswechsel aus Hotel Mama raus, dann sind da so viele Faktoren, die alle gleichzeitig auf jemanden einströmen. Und wenn dann noch die gesamte Unsicherheit, die viele jetzt erfahren haben, plötzlich habe ich keine Universität mehr, die mit mir studierte, weil die war geschlossen. Plötzlich muss ich ins Homeoffice zurück und ich weiß gar nicht, wie das geht. Da sind so viele neue Faktoren auf mich eingedroschen als junge Arbeitnehmerin, dass ich das gar nicht bewerkstelligen konnte mit meinen eigenen Ressourcen. Und da brauchen wir dringend Unterstützung, die meines Erachtens genau ist vom Arbeitgeber oder eben von der ausbildenden Institution absolut zwingend notwendig, dass wir das machen. Denn sonst verlieren wir diese Generation komplett. Denn 10% ist ja massiv, wenn wir da mal drüber nachdenken. Das ist ja ein wahnsinnig großes Potenzial. Ich habe da eine ganz neue Zahl auch gehört diese Woche. 630.000, muss man sich mal vorstellen, junge Menschen sind nicht in Arbeit.
630.000
Menschen, junge Menschen sind nicht in Arbeit. Was das für ein Schatz ist, weil wir sie offensichtlich nicht richtig ansprechen, weil wir sie nicht begeistern, weil wir sie nicht mitnehmen, weil wir sie nicht in dem Sinne, weil wir ihnen nicht das geben, was sie sich wünschen. Und das ist unter anderem natürlich auch für die Unternehmen und auch eben für die Bildung eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir diese Menschen nicht verlieren. 630.000 Menschen, die ausgebildet werden können, ist doch enorm.
Das zeigt einfach, dass die Ansprüche oder das, was die jungen Menschen erwarten, etwas anderes ist als das, was wir in unserer Sozialisierung gelernt haben. Und ich musste mich damit auch erstmal beschäftigen. Und wir können jetzt sagen, finde ich das richtig oder falsch? Ich möchte es mal versachlichen. Von den Werten, auch das ergibt die neueste Studie zur Generation Z, liegen sie gar nicht so weit von uns entfernt. Aber das Herangehen oder so, wie sie dann ihren Sinn empfinden, das ist ein anderes. Mhm. Also das ist so ähnlich wie früher hatte jeder ein Einzelbüro und heute haben wir dann die Großraumgestaltung mit Ideenvielfalt. Mhm. Das ist im Übrigen den Menschen auch ganz wichtig. Und es zielt auch immer noch darauf ab, dass ich möglichst viel Geld verdiene, um mir einen guten Lebensstandard zu leisten. Also das heißt, die Werte sind gar nicht anders. Das ist ja schon mal eine richtig gute Basis. Mhm. Wir müssen als die Verantwortlichen umdenken, wie hole ich denn diese jungen Menschen ab, um sie nicht zu verlieren oder sie auch in Beruf zu bringen. Und das sind dann auch so Themen wie flexible Arbeitszeitmodelle oder aber auch diese verschwimmenden Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben und dass wir nicht von uns darauf schließen, also ich bin jetzt am meisten wert, wenn ich jetzt Überstunden XY habe, sondern dass sich der Wert aus etwas anderem ergibt, indem ich den Spaß habe und dann schon von ganz allein die Kraft in meine Arbeit lege, um ein Ergebnis zu erzielen, ohne das unbedingt immer nur an einer festen Stundengrenze festzumachen, dass wir natürlich Rahmenbedingungen haben und so weiter. Ich glaube, das negieren die jungen Menschen auch gar nicht. Aber diese Flexibilität und Vielfalt, die ist hier nochmal wichtig. Also das heißt, wir müssen das Zuhause, Betrieb und Hochschule für uns als Verantwortliche neu denken.
Finde ich super. Das ist ja das Thema New Work, was sicherlich mal so ein bisschen bei allen irgendwo in die Betrachtung gezogen wird. Aber leg auch nochmal den Finger in die Wunde. Wenn ich zum Beispiel die Gewerkschaften da draußen höre, ja, die kämpfen ja immer nur für Stunden und Geld. Ist das nicht vielleicht völlig daneben? Ist das vielleicht nicht gerade bezogen auf die junge Generation die falsche Forderung, die man den Arbeitgeberinnen dann stellt? Sollten wir nicht vielleicht doch dann eben das, was Sie richtigerweise gesagt haben, Bindung, positive Einstellung zum Unternehmen, also ganz andere softe Kriterien sehr viel mehr in den Mittelpunkt stellen, einen vernünftigen, guten Arbeitsplatz zu bekommen und nicht immer nur auf Stundenreduktion oder auf Erhöhung des Gehaltes möglicherweise rekurrieren.
Ja, und auch da haben wir natürlich ganz verkrustete, historische
Arbeit macht krank, dieses Motto. Ja?
Ja, Sichtweisen, wobei ich jetzt auch mal zum Schutz der Sozialpartner sagen muss, auch hier findet ein Umdenken statt, weil man anders miteinander miteinander spricht. Das muss ich einfach so sagen. Ich bin ja dort auch kritisch, aber im Austausch auch mit unseren Ansprechpartnern, auch unserer Gesamtpersonalvertretung, ist das schon so, dass der Blick hier klarer ist und nicht das, was man immer so in den Fokus stellt, reine Arbeitszeit, reines Geld. Mhm. Geld spielt natürlich eine Rolle. Das hat dann was mit der momentanen Situation zu tun, Energiekosten etc. Mhm. Ja, aber das ist, ich würde mal sagen, eben mindestens mal gleichwertig zu Arbeitsbedingungen, mhm. Arbeitsumfeld. Und das ist den Gewerkschaften schon auch sehr klar.
Also finde ich auch wichtig. Wir haben ja gerade das Stichwort ja New Work schon mal gesprochen. Ich glaube, man muss das so, da sind die Nachrichten wahrscheinlich immer reduziert mit dem, was sie kommunizieren, indem sie nämlich immer nur auf diese beiden großen Themen Stundenzahl und Geld sich fokussieren. Aber ich glaube auch, dass die junge Generation andere Ansprüche an Arbeit, auch an Ausbildung und Bildung hat. Ich glaube, das sollten wir dringend umsetzen. Und gerade wir, die in Führungsaufgaben noch sind, die auch die Möglichkeit haben, das anzunehmen, auch anzuhören, sollten wirklich auch hier artikulieren. Wir wollen euch, wir brauchen euch. Und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Satz. Wir brauchen euch. Ihr dürft uns nicht verloren gehen. Und sagt uns bitte, was wir für euch tun können.
Wir wollen ja gemeinsam, ob jetzt AOK Rheinland Hamburg, Denkfabrik Fisch im Wasser oder auch andere Player was tun, im Sinne der Prävention, der Gesundheitsförderung, gerade eben auch für die jungen Leute. Jetzt bleibe ich mal bei dem Thema Betrieb, dass diese Verhältnisse dort eben verbessert werden, dass da was für getan wird. Wenn ich jetzt das Stichwort Gewerkschaft nochmal aufgreife, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es manchmal etwas schwierig ist, Stichwort Betriebsrat, bei bestimmten Geschichten da auch ein Miteinander zu finden, weil es halt schnell zu Datenschutzbedenken und so weiter kommt, so wichtig der Datenschutz ist. Aber ich finde, da muss auch vielleicht ein Stück weit ein Umdenken da sein, dass eben diese gesunde Lebensführung, die ja nicht nur dem Betrieb zugutekommt, sondern der ja eigentlich den Menschen zugutekommt. Und der Mensch hört ja nicht um 17 Uhr mit Arbeitsschluss auf, sondern der geht ja zu Hause weiter. Ja? Dass es da tatsächlich auch mehr Miteinander geben muss und kein Argwohn, sondern wirklich ein Miteinander in diesem Ziel, da etwas zu tun.
Wo fange ich an? Ich fange mal an. Die Erfahrung haben wir nur zum Teil, dass hier die Personalvertretungen vielleicht die Stolpersteine sind. Womit beginnt es? Also die Unternehmensleitung muss mal den Willen haben. Mhm. Und hier möchte ich die Betonung auf ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement legen. Also nicht nur, ich mache mal gerade den Obstkorb, sondern ganzheitlich. Mhm. So, und wenn dieses Bewusstsein und der Wille da ist, dann muss ich sofort auch die Personalvertretungen ins Boot holen. Und wenn man mit ihnen darüber spricht und auch die Rahmenbedingungen bespricht und man sich vielleicht auch anschaut, wie ist eigentlich meine AU-Quote oder wo habe ich Schwierigkeiten, was man mit Mitarbeiterbefragungen ja auch herausfinden kann, dann ist es ganz schnell schon so, dass sie mitspielen und auch mitspielen müssen. Das ist ein ganz wesentlicher Treiber, auch hinterher in der Überzeugungsarbeit in der Belegschaft. Und im Sinne Datenschutz muss ich jetzt schon sagen, dass natürlich, wenn wir über eben nicht den Obstkorb, sondern die Draufschau auf die wirklichen Probleme damit uns beschäftigen möchten, ja, da müssen wir schon aufpassen, es muss immer eine bestimmte Gruppenanzahl sein, dass man nicht auf Einzelne schließen kann. Absolut. Aber genau das ist, man muss sprechen, reden.
Anonymisierung, Pseudonymisierung, da finden sich heutzutage technische Wege. Das muss man aber auch verstehen und verstehen wollen und genau wie Sie so sagen, in Dialog gehen. Und da muss man die auch abholen, gar keine Frage. Also erstmal top-down, es muss vorgelebt werden. Und es muss ein Verständnis dafür geschafft werden und bei solchen Interventionen muss es auch verstanden werden, nicht nur wo die Benefits sind, sondern wo auch da sozusagen keine Gefahren bestehen für Mitarbeitende, sich dazu nackig zu machen auf gut Deutsch.
Ganz genau. Und es gibt ja viele Firmen, durch unser Institut sind wir da natürlich schon nah dran und in der glücklichen Lage, schon auch eben diesen ganzheitlichen Prozess nochmal anders mit Leben füllen zu können, auch an den Bedarfen orientiert. Und wir erleben eher, dass dann auch Personalvertretungen viel mehr fast schon in den Lead gehen wollen, weil sie erkennen, oh, das ist sogar ein Gut, wo der Mitarbeitende sagt, Mensch, da hat nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Personalvertretung sich richtig für uns eingesetzt. Mhm. Und genau so muss es sein, das muss ein Kreislauf sein.
Ich würde nochmal gern zurück in die WG sozusagen, nochmal zu den Betroffenen gewissermaßen, den Blick auf die Betroffenen richten. die können ja 15, 16 sein, wenn sie sozusagen früh in eine Ausbildung gehen. Hm. Die können auch anderthalb Mal durchgefallen, 21,5 sein, wenn sie das Abitur gemacht haben. Vielleicht ein bisschen arg alt jetzt, aber die Spanne ist da.
Sie reden von sicher so?
Nein.
Nein?
19.
Okay.
Und dann sofort auch auf eigenen Füßen, Herr Frohböse. Aber gibt es denn einen Unterschied zwischen den Altersgruppen? Also, wo liegt der?
Wenn ich mich auf 15, 16 noch zurückbesinne, was war das schon noch für Zeiten?
Können Sie das?
Ja, das kann ich. Und als ich 21 war, war das schon anders. Mhm. Aber es war immer noch voller Dynamik, wie heute auch. Und insofern, ja, ist das schon ein großer Unterschied. Denn das Erwachsenwerden braucht natürlich auch andere Facetten, andere Dimensionen. Und das heißt natürlich auch Erfahrungen machen, Kompetenzen entwickeln, Fehler gemacht haben, Resilienzen wieder zu erkennen. Das sind alles die Dinge, die mache ich mit 15, 16 noch nicht, gerade wenn ich bei Mama noch bin. Die räumen ja viel aus dem Wege. Und dann stehe ich plötzlich davor, es selber lösen zu müssen, selber diese Aufgabe beherrschen zu müssen oder mich wieder auch am eigenen Schopf rauszuziehen. Und das sind natürlich Dinge, die erfahre ich noch nicht mit 15, 16, die erfahre ich in der Regel sehr viel später. Und das heißt, ja, es gibt große Unterschiede und genau das setzt auch an bei einer Novellierung der Bildung. Denn wir haben häufig sehr, sehr viele unterschiedliche Altersgruppierungen dort in der Klasse sitzen, im Berufskolleg sitzen, in der Berufsausbildung sitzen. Und das würde ich mir wünschen. Das muss einfach so sein. Wir kennen das aus dem Sport, dass wir eben Junge und Alte nicht zusammenstecken können. Und das Gleiche gilt für alle anderen Dimensionen natürlich auch.
Das sehe ich absolut so. Und wenn wir uns jetzt auch die unterschiedlichen Berufsgruppen anschauen, das heißt im Handwerk ist es ja oft so, da beginne ich mit 16 nach Realschule oder aber auch Gymnasium 10. Klasse. Ich selber habe mit 16 meine Ausbildung begonnen. Und wenn ich da heute zurückblicke, Gott sei Dank hatte ich gute Wegbegleiter, gute Vorbilder, denn da war ich alles andere als fertig. Und wenn ich meinen Neffen, der 16 ist, angucke, dann denke ich immer, und da hast du schon deine Ausbildung angefangen? Wie hat das funktioniert? Ja, durch meine Erziehung, mein Vorleben und eben den Betrieb. Und da wünsche ich mir schon, dass die Betriebe sich dieser Verantwortung auch bewusst sind. Und im Studium ist es dann wieder etwas anderes, weil ich eben vielleicht auch schon fertiger bin. Ja, das heißt, mich da möglicherweise nochmal umzustellen, umzuorientieren, ob das in meiner individuellen, persönlichen Entwicklung ist oder aber auch in der Gesundheitskompetenz etc.
Wobei, ich plaudere auch hier nochmal aus dem Nähkästchen, fertiger ist ein schönes Wort. Wir haben ja den Eignungstest bei uns an der Sporthochschule Köln, ne? Und Bachelor hat es ja auch mitgebracht, dass sie sehr früh zu uns kommen und manchmal sind wirklich 17-Jährige schon bei uns und dann kommen natürlich die Eltern schon zum Eignungstest mit und tragen natürlich Kind, Mädchen oder Junge noch die Tasche, sind immer noch dabei, gut behütet. Das heißt also, so Alleine-Leben dann plötzlich, dieser Sollbruch, der wird sehr abrupt häufig erfolgen müssen und in einem viel zu frühen Alter. Deswegen finde ich auch hier die große Beschleunigung, die man so ins Bildungssystem hineingebracht hat, aus welchem Grunde auch immer. Das war ja Bologna damals, die sehr frühzeitig angesetzt haben, so früh die Kinder einfach zurück in die Universität zu bringen, halte ich, was Entwicklungsschritte betrifft, nicht für optimal. Ja? Deswegen scheitern auch vielleicht so viele, weil sie eben ihren eigenen Weg nicht finden. Und das ist das, was ich auch immer von meinen Studierenden immer gehört habe. Die ersten zwei Semester waren wir orientierungslos. Wir haben gefeiert, das war erstmal das Wichtigste. Ja, wir haben gefeiert, das war uns erstmal, weil das konnten wir jetzt, wir waren frei plötzlich, aber bezogen auf unser Leben waren wir auch lost. Wir haben gehofft, dass wir gute Freunde, gute Freundinnen an der Seite haben. Und wenn das eben nicht geschieht, das hat es große Probleme, wie Sie gerade schon beschrieben haben.
Und ich denke, das hängt dann schon damit zusammen, dass ich im Studium natürlich viel mehr auf mich gestellt bin, auch was das Lernen anbelangt. Das ist in der betrieblichen Ausbildung schon nochmal ein Unterschied. Ich stelle mal die Frage. Ich sage ja immer, es ist nichts eindimensional bei dem Blick auf die Herausforderungen. Müssten wir nicht dann auch die Eltern noch viel früher dazu bewegen, vielleicht auch loszulassen und ihren Kindern den Freiraum zu geben, alleine zur Schule zu kommen? Nicht nur, weil die Autos im Wege stehen, was heute diskutiert wird, sondern der Kern ist ja auch, dass das Kind nicht selber lernt, vielleicht auch mal Herausforderungen auf dem Weg zur Schule zu meistern. Also auch da übt sich ja schon, ich esse meinen Apfel auf dem Weg und nicht mein Schokoriegel, wenn wir bei Gesundheitsförderung bleiben.
da beschreiben Sie meines Erachtens wirklich ein Grundproblem, dass wir nämlich die Schule so weit ausgeweitet haben, dass es quasi zwischen Schule und Familie es gar keine Freiräume, gar überhaupt kein Blatt Papier mehr dazwischen gibt. Und insofern aus der Schulbehütung in die Familienbehütung wieder in die Schulbehütung gekommen. Und deswegen so die freien Entwicklungszeiträume, die gibt es ja gar nicht. Und die kommen plötzlich und meines Erachtens viel zu früh, insbesondere deswegen zu früh, nicht was das Alter betrifft, sondern was die Erfahrung, die Ressourcen betrifft, viel zu früh. Und hätte ich meine Erfahrung damals nicht schon in einem geschützten Kontext mal rein und rausgehend mitbekommen, hätte auch ich größere Schwierigkeiten gehabt. Und ich glaube, diese Systeme, die wir aktuell haben, und Sie beschreiben das richtig, die führen einfach dazu, dass viele Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene einfach lost sind, wenn sie plötzlich auf den Markt der Arbeit steigen. Ne?
Und ich muss es jetzt loswerden.
Was denn?
Mir kam gerade ein Déjà-vu aus meiner eigenen Schulzeit, und zwar noch Grundschulzeit. Also wie gesagt, ich hatte ein sehr behütetes Zuhause und trotzdem ein auch Vertrauen. Ich bin relativ früh schon alleine zur Schule gegangen oder mit dem Rädchen gefahren. Und da lag ein Bäcker auf dem Weg. Und für mich war es die größte Freiheit, mir ab und an dort ein Schaumkussbrötchen zu holen.
Wissen Sie, was das bei mir war? Ähnliche Geschichte, Milchbrötchen, aber mit Rosine.
Ja, so. Und ich wusste genau, findet meine Mutter nicht so richtig gut, weil die hat das Schwarzbrot eben mit Käse belegt und noch eine Tomatenscheibe drauf, hatte ich auch dabei. Habe ich verschenkt. Das war eine große Freiheit. Irgendwann hat meine Mutter dann mal gefragt, weil Mütter sind ja schlau. Und dann habe ich gelernt, okay, Sabine, einmal in der Woche gehst du zum Bäcker, holst dir dein Lieblingsbrötchen und am anderen Ende isst du dann eben dein Schwarzbrot. Aber ich habe mich ganz toll gefühlt. Ich durfte aber auch alleine zur Schule. Und es gab auch die eine oder andere Diskussion natürlich mit den Klassenkameradinnen und Kameraden dazu.
Ja. Also bei mir im Gymnasium bei St. Stephan in Augsburg war auch der berühmte Bäcker und das war auch ein Kommen und Gehen genau auf solche Arten von Brötchen oder saure Zungen und all die Leckereien, die man eigentlich nicht essen sollte, aber eben auch mal essen muss, damit man wenigstens erfährt, wie sie schmecken und sich dann vielleicht darauf einstellen kann.
Ja, sieh mal die Abgründe von Herrn Sauerzapfel. aber vom Grundsatz her, genau, und so beginnt ja kleine Freiheit. Also ich kann mich daran erinnern, okay, kann man sagen, es waren andere gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Aber ich bin nie zur Schule gebracht worden, auch im ersten Schuljahr nicht.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Ja, niemals. Ja, nun kann man sagen, okay, es war anders. Ja, es war anders, aber ist es deswegen jetzt so, wie es ist, eben gut? Nein, es ist erst recht nicht gut. Also insofern, ich glaube, wir haben so ein bisschen das Maß verloren in dieser Richtung.
Also statistisch, was Unfälle zum Beispiel angeht, da gibt es ein Ziel, Mission Zero heißt es, und das ist viel besser geworden. Also ich glaube, zu all unseren Zeiten gewissermaßen gab es wesentlich größere Straßenverkehrsgefahren und trotzdem haben wir es irgendwie überlebt, und das zeigt halt auch ein Stück weit den Mut zu dem Thema Selbstständigkeit. Ich habe noch gerade auch noch einen Gedanken gehabt, einen Schritt weitergehenden. Könnte es denn eigentlich sein, dass auch mal, wenn es besonders gelungene Maßnahmen gibt, und die gibt es ja bestimmt, was Schüler, Berufsschüler, Studenten und so weiter angeht, sogar der Transfer zurück funktioniert ins Hotel Mama. Das heißt also, dass auch junge Menschen sozusagen ihre Eltern vielleicht mal auf einen richtigen Gesundheitspfad bringen.
Also ich hätte ein praktisches Beispiel, wie wir es machen als AOK Rheinland-Hamburg, wenn unsere neuen jungen Kolleginnen und Kollegen ausgesucht sind, bevor sie ihre Ausbildung dann starten, laden wir die Eltern oder nahen Verwandten ein in unser Bildungszentrum und erklären, wie die Ausbildung abläuft, wo werden ihre Kinder einfach auch versorgt, wo übernachten sie? Und auch hier wird dann so ein, so eine Gemeinsamkeit entwickelt, wo die Eltern nicht nur sehen, aha, da wird dafür gesorgt, und diese guten Impulse einfach auch gleich weitergegeben. Das könnte ja ein Beispiel für auch andere sein. Ich weiß, dass andere Unternehmungen das auch tun. Ich nehme das trotzdem noch mal mit, Herr Sauerzapf. Denn wenn wir ja in einer Berufsschule, wir sind ja heute raus aus Hotel Mama, ich nehme mal die Berufsschule, auch in den Kontext mentale Gesundheit, Digitalisierung, dafür sind die jungen Menschen sehr affin, und ich rede mal über E-Sports, dann ihre Erfahrungen machen. Warum lädt man dann nicht vielleicht auch die Eltern zu so einem Ausbildungsabschnittstag ein? Ich nehme das einfach auch noch mal mit. Das ist eine super Idee, Herr Sauerzapf.
Das freut mich. Aber vom Grundsatz her würde ich das genauso sehen. Und das, Sie haben es ja gerade auch schon mal angesprochen, Frau Deutsche, dass Bindung in die Familie hinein, glaube ich, zum Unternehmen auch ein ganz wichtiges Qualitätskriterium der Vergangenheit war. Früher war das ja so, dass also ganze Familien immer sehr stark gebunden wurde mit dem Unternehmen quasi. Denken wir nur an die großen Konzerne da. Das war ja völlig normal, dass die ganze Familie sowieso dort in die Ausbildung ging. Aber es wurden ja Wohnräume, es wurden Kindergärten, es waren Schulen. Es war alles immer rund um die Unternehmen herum quasi ja, initialisiert oder sogar realisiert. Ist leider dem Rotstift des der Consultor oder wie auch immer zum Opfer gefallen oder der Aktionäre zum Opfer gefallen. Aber Sinn macht das nicht, weil wir dadurch eben andere Probleme bekommen haben, die vielleicht sich nicht an der Börse widerspiegeln, aber in der Zukunft widerspiegeln werden, weil eben die Leistungsfähigkeit des Unternehmens dadurch sehr stark geprägt war, dass eben Bindung zu dem Unternehmen auch durch Familienbindung entstanden ist.
Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, da kommen unsere Quartiersideen, ja, egal genau, auf welcher Ebene, nochmal gut zum Tragen, wenn ich eben wirtschaftlich Ressourcen nochmal anders denken muss. Das genau. Heißt, auch hier schließt sich der Kreis, alle Akteure müssen an den Tisch. Ob das die Politik ist, die Kommune, die Arbeitgeber, die Schulen, Berufsschulen, die Hochschulen, Eltern, also nichts geht alleine. Und ich glaube, dann bekommen wir gute Lösungen und in die Richtung denken wir auch gerade, wenn wir in den Lebenswelten unterwegs sind und haben ja auch schon, wenn wir bei Versorgung sind, Quartierslösungen. Und da wird die Zukunft liegen, einfach auch hier nochmal neue Räume zu schaffen, die unsere bisherigen kulturell gewachsenen Grenzen ein bisschen anders aufweichen, ein bisschen andere Linien ziehen. Und ich würde schon noch mal gerne auch eine Lanze für die junge Generation brechen, denn wenn wir uns auch die Ergebnisse ansehen, sind sie schon motiviert. Und ich finde es auch toll, dass sie eben einen Sinn in ihrem Tun sehen und auch auf ihre, ich nenne sie mal Work-Life-Balance schauen. Also das heißt, das Extrem zwischen vielleicht unserer Sozialisierung und ihrer, die Wahrheit in der Mitte zu suchen. Wir haben ganz viele Edelsteine, die wir anvertraut bekommen. Wir müssen nur bereit sein, auch auf sie zuzugehen.
Und damit auch ein bisschen vielleicht selber Regeneration besser lernen, weil das hat die Generation vielleicht etwas besser drauf, ohne das jetzt wertend zu meinen, sondern sogar wirklich positiv zu meinen.
Absolut.
Ja. Dann würde ich sagen, ist es doch ein guter Blick in die Zukunft. Alle müssen zusammenwirken. Das war jetzt am Ende das Fazit und genauso so ist es. Ich sage herzlichen Dank, Sabine Deutscher, Vorständin der AOK Rheinland-Hamburg und Ingo Frohböse, Partner bei Fisch und Wasser, für diesen spannenden Austausch zu Hotel Mama und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.